Wunderschönen guten Morgen. Schön wieder hier zu sein, schön euch wiederzusehen. Das ist jetzt fast schon 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Nicht, weil ich nicht eingeladen war, sondern ich war nämlich eingeladen. Das war jetzt vor circa einem halben Jahr oder einem Jahr. Da bin ich aber leider erkrankt, aber aus unserer Gemeinde kamen José und Sarah, die haben hier dann musikalisch begleitet. Umso schöner und dankbarer bin ich, nicht schöner, sondern dankbarer bin ich, umso schöner ist, schöner finde ich es, hier zu sein, bei euch zu sein und euch wiederzusehen. Ich möchte gerne über ein Thema reden, was schon so ein bisschen durchgeklungen ist, aber ich würde gerne, bevor wir damit starten, mit euch beten, dass wem es möglich ist, der doch bitte aufstehen möge. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, dass du die Hoffnung bist und wir alles auf dich setzen können, Jesus. Immer wieder aufs Kreuz schauen dürfen, immer zum Kreuz kommen dürfen, egal in welcher Lebenslage wir sind. Wir bitten dich, Jesus, dass du jetzt sprichst, Herr, dass ja, du einfach zeigst, was wichtig ist, um dein Wort zu verstehen, um dich mehr zu verstehen. Ich bitte dich um deinen göttlichen Segen für die Predigt. Amen. Wenn ich mir Nachrichten anschaue, wenn ich mir politische Debatten anhöre, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, mit Freunden unterhalte, mit Familie unterhalte, wird mir eine Sache immer klarer. Die Gesellschaft um uns herum, die verändert sich immer stärker. Und ganz viele Menschen fangen an, immer hoffnungsloser zu werden. Wenn man sich die Situation in Deutschland betrachtet, wie kann das denn auch anders sein? Ich habe vor kurzem mit einem Freund geredet und der war so richtig verzweifelt. Irgendwie ist das so traurig, was gerade so passiert und auch schon so seit einigen Jahren. Und dann hatte ich viel mit ihm geredet über so ein paar Themen und er hatte gesagt, ich sag dir mal ganz ehrlich, ich setze nicht meine ganze Hoffnung in irgendwelche Politiker oder so. Ich setze nicht meine Hoffnung in irgendwelche Menschen, die mir was versprechen, sondern am Ende und am Anfang steht für mich Gott. Und er hatte gesagt, es ist schön, dass du das tun kannst. Ich kann das nicht. Der Freund von mir, der ist kein Christ. Und in dem Gespräch mit ihm wurde mir so eine Sache klar, oder ich musste mir eine Sache neu klar machen. Wie wichtig es ist, sich sicher zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Denn die Welt, egal was um uns passiert, es ist so turbulent und es ändert sich so viel und es ist so viel Hoffnungslosigkeit da. Nicht nur, natürlich nicht nur, aber eben auch ganz viel Hoffnungslosigkeit. Perspektivlosigkeit. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht die nächsten Jahre. Und die Bibel spricht davon, dass die Kinder Gottes zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Ja, wir schöpfen aus der einen Quelle, aus Gott. Und Gott macht uns zu einer Quelle lebendigen Wassers. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass andere zu uns kommen und auch von uns Kraft schöpfen. Und wie können Sie das tun, wenn ich auch hoffnungslos bin? Wie können Sie das tun, wenn ich auch perspektivlos bin? Was ich damit sagen möchte, mir ist so, wird so klar in der letzten Zeit, wie wichtig das ist, wie noch wichtiger wird das in der jetzigen Zeit, meiner Meinung nach, als Christ ein Licht zu sein, als Christ Hoffnung zu spenden. Oh, vielen Dank. Wie wichtig ist es, sich seiner Gotteskindschaft sicher zu sein heutzutage? Denn wenn ich mir selber unsicher bin, bin ich Christ? Ja, nein, manchmal vielleicht an guten Tagen, wenn es mir gut geht oder nicht. Dann bin ich immer hin und her gerissen und auch dann kann ich keine Hoffnung spenden. Auch dann bin ich selber vielleicht hoffnungslos. Ich möchte mit euch über diesen Punkt sprechen, Identität in Christus, weil ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, zu wissen, wer ich in Jesus bin. Dieses Thema Identität beschäftigt die Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Das bedeutet so ein bisschen, wie sehe ich mich eigentlich und wie sehen mich meine Mitmenschen? Es ist sehr wichtig, das zu wissen, was meine Identität ist, denn wenn man in eine Identitätskrise kommt, das ist ein sehr populärer Begriff mittlerweile, tut das unheimlich weh. Woher zieht der Mensch eigentlich seine Identität? Früher war das eher aus der Abstammung. Ja, wenn man in einen adligen Stamm hineingeboren ist, dann ist das so seine Identität. Jeder wusste, ja, der oder die gehören zum adligen Stamm und das macht die Person dann auch aus. Einige sind auf der Suche nach ihrer Identität, der Suche nach Gurus, ja, die ihnen ihre Identität versprechen und ihnen helfen sollen, sich selbst zu finden. Dann gibt es auch wiederum andere, die definieren ihre Identität aufgrund von Nationalstolz. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, seine Identität für sich zu definieren. Die Tatsache ist, das meiste aus dem, wer ich eigentlich bin und wie ich mich sehe, nehme ich aus meinem Elternhaus mit. Wenn ich immer höre, du bist nichts wert, aus dir wird nichts, dann übernehme ich das. Ja, ohne, dass ich das vielleicht will, aber im Unterbewusstsein. Die Eltern sprechen den Kindern ihre Identität zu. Hast du gut gemacht. Du bist was Besonderes. Du bist liebenswert. Das ist eine große Kraftquelle, zu wissen, wer man ist und was man kann. Gott gibt uns die Antwort auf die Frage, wer wir eigentlich sind. Jesus selbst möchte uns Identität schenken. Die Bibel sagt, wir sind etwas Neues. Wir sind eine neue Kreatur. Und Gott sagt sie uns zu. Ein Beispiel aus dem Alten Testament finde ich sehr, sehr interessant. Es geht um die Geschichte mit David und Goliath. David kämpft gegen Goliath, riesig und stark. Alle hatten Angst vor Goliath. Und David war der Einzige, der sich traut, mit seiner Steinschleuder auf Goliath zuzugehen und sich diesem Riesen zu stellen. 1. Samuel 17, die Verse 24 bis 26 möchte ich lesen. Und wer von Israel den Mann sah, also den Goliath, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Also diese Männer, diese Soldaten, die Todesangst hatten vor dem Goliath. Wie nennt David diese Männer, diese Angsthasen? Er sagt, das sind die Schlachtreihen Gottes. Diese Männer, die jetzt gerade sich verhalten wie Feiglinge, da sagt David, das sind die Schlachtreihen Gottes. Und wie redet er über diesen Goliath, der riesig ist, imponant, so stark und wahrscheinlich einfach nur einmal da durchrennt und alle zerstören könnte, gefühlt. Er sagt, wer ist das, dieser Unbeschnittene, der gehört nicht zum Volk Gottes. Ich finde diese Stelle so schön, weil das Szenario sieht ganz anders aus. Da sieht Goliath wie der aus, der jetzt alle besiegen kann. Und die Soldaten, die Israeliten sehen eher so aus wie die, die gleich das Weite suchen und keine Chance haben. Und David macht hier eine Sache klar. Er sagt, nein, ihr seid die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Dieser Mann ist nur ein Philister. Hier wird die Identitätsfrage lebensnotwendig. Und am Ende klärte sie über Sieg und Niederlage. Ich glaube, David war sich sehr bewusst und sehr sicher, darin, dass Gott hinter ihm steht. Sonst könnten wir sagen, ist das ein größenwahnsinniger Mann gewesen. Ich glaube, David war sich sicher, dass Gott hinter ihm steht und deswegen geht er diesen Schritt auf diesen Goliath zu. Er war sich seine Identität als Gottes Krieger in dem Moment, als Gottes Kind sicher. Auch wenn die Situation ganz anders aussah. David gehört zu Gott und weiß und ist sich seiner Identität bewusst. Und genau so spricht Gott uns die Identität auch zu, seine Kinder zu sein. Wir sind in Christus und alles, was ihn ausmacht, was er ist, wir haben daran Anteil. Das heißt es, in Christus zu sein, Teil an ihm zu haben. Und ich weiß, ganz häufig ist das Benehmen, wie wir uns verhalten im Alltag, ganz anders. Es gibt Situationen, in denen verhalten wir uns nicht, wie man so schön sagt, Christusgemäß. Aber das ändert erstmal, auch wenn wir häufig fallen, nichts an unserer Identität. Ein Vogel, der nicht richtig fliegen kann, ist trotzdem ein Vogel. Ihm spricht man seine Identität als Vogel nicht ab. Ein Adliger, der sich daneben benimmt, hier und da, ist trotzdem ein Adliger. Ich denke, wir sollten nicht in Panik geraten, wenn unser Leben hier und da nicht christusgemäß aussieht. Ja, die Bibel spricht davon, von dem Thema Heiligung und wir sollen im Glauben vorankommen, wir sollen Schritte machen, wir sollen nicht nur Milch zu uns nehmen, sondern feste Speise, definitiv. Aber ich möchte hier gleich auf zwei Beispiele schauen aus dem Neuen Testament, die den Kampf mit der Identität in Gott zeigen und wie sie damit umgehen. Das soll uns als Vorbild dienen. Es sind zwei Personen, die kannten Jesus sehr gut. Sie sahen seine Wunder und wussten genau, wer er war. Der erste ist Petrus. Petrus lehnte sich aus Angst gegen Jesus. Er verleugnete ihn. Also er lehnte aus Angst seine Identität zu Jesus ab. In dem Moment, wo er gefragt wurde, hat er das nicht bezeugt. Und wie reagierte Petrus? Am Ende, als er es verstanden hat, was er da eigentlich gemacht hat, da sagt die Schrift, und er weinte bitterlich. Also nicht nur ein wenig oder kurz, sondern er weinte bitterlich. Ihm gereute es im tiefsten Herzen, tiefste Reue überkam ihn. Was lernen wir aus dem Beispiel mit Petrus? Wenn ich falle im Glauben, und das wird kommen, wenn ich in Situationen komme, in denen ich nicht weiter weiß und mir unsicher bin und vielleicht Zweifel habe an meiner Kindschaft, meiner Gotteskindschaft, dann kann ich es Petrus gleich tun und Reue zeigen und zu Gott kommen. Zu sagen, Jesus, ich bin gefallen und richte du mich wieder auf. Und Petrus wird ein ganz, ganz bekannter Prediger. Er tut sehr viel für den Glauben. Er macht so eine 180-Grad-Wendung nach diesem Vorfall. Das, was wir aus seinem Beispiel lernen, ist, Reue zu zeigen und zum Kreuz zu kommen. Und das betrifft jeden, egal wie weit man im Glauben ist oder nicht. Jeder kann in eine solche Situation kommen. Das nächste Beispiel, Matthäus 11, die Verse 2 bis 6, möchte ich vorlesen. Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Was war passiert? Johannes, ein ganz besonderer Mensch in der Bibel, der Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu, kann man sagen. Ja, er kam vor Jesus auf die Welt. Er hatte von Anfang an, dem Zeitpunkt seiner Geburt, den Auftrag, den Messias anzukündigen. Und das hat er eigentlich sein ganzes Leben lang getan. Und er sitzt jetzt im Gefängnis aufgrund des Glaubens. Und in dieser Gefängniszelle kommt er in eine unglaubliche, in eine richtig starke Glaubenskrise. Und nicht, weil er im Gefängnis saß, man geht davon aus, dass er häufiger im Gefängnis saß, also er kannte das Risiko, von Jesus zu erzählen, dann ins Gefängnis zu kommen. Nein, er hatte ein anderes Problem. Es gab einen anderen Grund, warum er in die Glaubenskrise kam. Johannes hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von Jesus als den Messias. Wenn man sich die Worte anschaut, wie Johannes den Messias ankündigt, dann wird eine Sache ganz deutlich. Und zwar kündigt er meistens den Messias als den Richter an. Also die Sichtweise, davon geht man aus, die Johannes hatte auf Jesus, ist, dass der Messias kommt und die ganze Welt richtet. Und was passiert? Der Messias kommt und er tut Wunder. Und er heilt Menschen. Und er sitzt bei Sündern. Und Johannes hat ein ganz anderes Weltbild von Jesus gehabt. Und das Bild, was er von Jesus hatte, und so wie Jesus sich verhielt, das passte für ihn nicht zusammen. So sitzt er im Gefängnis, schickt seine Jünger, also er hat ja auch Jünger gehabt, die ihm nachgefolgt sind oder mit ihm quasi Jesus angekündigt haben. Er schickt seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der Messias? Das ist richtig, richtiger Glaubenszweifel. Ganz grundlegend. Die Frage zu stellen, bist du überhaupt der Richtige, dem ich die ganze Zeit nachgefolgt bin? Das ist tiefste Glaubenskrise. Und ich finde hier einmal mehr genial, wie Jesus reagiert. Ohne ihm einen Vorwurf zu machen, was fällt ihm ein, diese Frage zu stellen oder sonstiges. Ließ Jesus Johannes sagen, was er alles getan hat. Und das Interessante ist, wenn man sich diese Bibelstellen anschaut, orientiert sich das an dem Alten Testament. Das heißt, Jesus zeigt hier auf, dass er als der Messias das erfüllt, was im Alten Testament über den Messias prophezeit wurde. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und so weiter. Genial ist, Jesus erinnert ihn an die Dinge, die er tut. Er erinnert ihn daran, dass er der Messias ist, weil er das Alte Testament erfüllt. Und Hilfe für uns, was können wir aus diesem Beispiel lernen? Wenn wir in eine solche Glaubenskrise kommen, und das kann ja durchaus passieren, ich meine, niemand darf so hochmütig sein und sagen, ich komme nie in eine Glaubenskrise, dann hilft es uns, daran zu denken, was Jesus in unserem Leben getan hat oder was er in dem Leben anderer Menschen getan hat. Also auch Zeugnisse zu hören und davon Kraft zu schöpfen. Sich bewusst machen und nicht zu vergessen, wie Jesus im Leben wirkt. Einer meiner Lieblingsverse möchte ich gerne mit euch teilen. Ich finde, das ist so der, wenn man sich die Frage stellt, welcher Vers steht so über dieser gesamten Predigt, dann ist das dieser Vers. Ich finde ihn so genial und so passend. Römer 6, Vers 11. Römer 6, Vers 11. Da steht: Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dieser Begriff, haltet euch selbst dafür, ist im Altgriechischen ein ganz interessanter Begriff. Und zwar wird das auch übersetzt mit dem Wort logizomai. Und logizomai bedeutet, oder wird auch in der Mathematik genutzt, für das Wort addieren oder dazuzählen. Dieses Wort haltet euch dafür, also dieses Wort halten, logizomai, addieren oder dazuzählen. Hier steht, zählt euch zu Christus, zählt euch dazu, in ihm zu leben. Das bedeutet, in Christus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich schließe ab mit vergangenen Taten. Der Teufel möchte, dass du immer wieder in den Rückspiegel schaust. Er möchte dich immer daran erinnern, was du verbrochen hast und was du Schlechtes getan hast. Und wir wissen, wie es ist beim Autofahren, wenn wir immer nur in den Rückspiegel schauen und vorwärts fahren. Irgendwann wird uns die Wand begrüßen. Jesus möchte, dass du nach vorne schaust und dir bewusst bist, in ihm eine neue Kreatur zu sein. Zähle dich zu ihm. Hast du dich für ihn entschieden, bist du sein Kind. Punkt. Und bist du es noch nicht, dann lädt er dich dazu ein, genau das zu tun. Dein Leben Jesus zu geben, damit er dir diese Hoffnung in deinem Herz schenken kann. Sodass in einer hoffnungslosen Welt du ein hoffnungsvoller Mensch sein kannst. Haltet euch selbst dafür, zählt euch selbst zu Gott, addiert euch dazu. Und diese Identifikation in Jesus, diese Identität in Jesus ist deswegen wichtig, damit ich weiß, dass dieser Jesus, der vor ungefähr 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, damit ich weiß, das hat was mit mir zu tun, heute in diesem Jahr 2025. Und deswegen kann ich positiv in die Zukunft schauen. Deswegen kann ich ein Licht sein. Deswegen kann ich ein Hoffnungsgeber sein. Weil ich jemanden habe, der mir Hoffnung gibt. Deswegen kann ich eine Quelle lebendigen Wassers sein für andere. Weil ich jemanden habe, der für mich die Quelle ist. Zu wissen, wer ich bin durch Gott und in Gott. Wir sprechen immer so häufig darüber, was wir noch mehr tun sollen als Christen. Das mache ich auch. Das hat seine Berechtigung. Aber jemand hat mal gesagt, vor dem Sollen kommt das Sein. Ich muss erst wissen, wer ich in Jesus bin, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Ich hatte mal mit einem Menschen geredet, der mir auch sehr nahe steht. Und genau, diese Person kommt schon sehr häufig in den Gottesdienst, und also schon mehrere Jahre, aber hat noch nie so richtig die Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann hatte ich mit ihm mal geredet und sage, was hält dich denn eigentlich von ab? Einfach zu sagen, Jesus, komm in mein Leben und zeig dich mir. Und dann sagt er, weißt du, es gibt noch so viele Dinge, die ich erst ändern muss, damit ich an Jesus glauben kann. Sag ich, das ist genau der falsche Weg. Du versuchst das so aus eigener Kraft. Das machen wir Christen häufig auch. Wir versuchen die Dinge immer aus eigener Kraft zu lösen. Siehe die Stillung des Sturms mit Jesus. Jesus schläft. Und die Jünger sind auf diesem Boot. Und der Sturm kommt. Und sie versuchen es aus eigener Kraft. Und erst in dem Moment, wo sie verzweifeln und merken, wir kommen hier nicht weiter, obwohl das gestandene Männer sind. Da sind Fischer dabei, die kennen sich richtig aus, die wissen, was ein Sturm bedeutet und wie man dann damit umgeht. Und erst als sie verzweifelt sind, wecken sie Jesus in ihrer Verzweiflung und sagen auch noch, interessiert es dich überhaupt nicht, dass wir hier gerade umkommen? Jesus stillt den Sturm und ermahnt sie, hat ein hartes Wort danach für sie. Und ich glaube, der Grund ist, was Jesus ihnen hier vorwirft, ist, dass sie erst zu ihm kommen, wenn sie schon verzweifelt sind. Warum kommen sie nicht von vornherein zu ihm? Sie sitzen doch mit Jesus im selben Boot. Genauso häufig denken wir das auch. Erstmal müssen wir alles bereinigen in unserem Leben, damit ich mich dann für Jesus entscheiden kann. Ganz im Gegenteil. Entscheide dich für Jesus und dann räumt er mit dir auf. Und dann zeigt er dir, hier, schau mal, da sind Dinge, die sind nicht gut. An denen arbeiten wir gemeinsam. Weil die Bibel sagt, wenn ich eine neue Kreatur bin in Jesus, bekomme ich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass du Stück für Stück erneuert wirst. Und das ist bei uns Christen auch so. Auch wir sind noch nicht abgeschlossen. Er erneuert uns mehr und mehr. Aber dabei ist es wichtig, zu ihm zu kommen und uns von ihm erneuern zu lassen. Aus dem Sein kommt das Sollen. Kolosser 1, Vers 27. Eine unglaublich schöne Zusage, was wir hier lesen. Kolosser 1, Vers 27. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ein unbegreifliches Wunder, so wird das hier beschrieben. Dieses Geheimnis, das ist ein Geheimnis. Und es ist manchmal auch nicht richtig zu verstehen oder schwer zu verstehen. Wenn ich ein Mensch bin, der so viele schlechte Gedanken hat oder Dinge tut, die eigentlich nicht die Taten eines Christen sein soll. Aber ich glaube schon an Jesus. Dann heißt das, du bist noch auf dem Weg. Und dann bedeutet das, dass du daran nicht verzweifeln sollst. Denn, wie ich schon gesagt habe, es gibt den Gegenspieler Gottes, der möchte dich immer wieder in den Rückspiegel schauen lassen. Dass du dich darauf konzentrierst. Und Gott möchte, dass du nach vorne schaust auf das Kreuz und möchte, dass du dich daran orientierst. Christus lebt in euch. Und das Wort in euch ist auch so wunderschön. Das bedeutet nämlich auch, dass es ein Gemeinschaftsglaube ist. Vergiss nicht, du bist nicht der Einzige, der auf dem Weg ist. Wir haben etwas zu teilen. Und wie schön ist es, wenn wir von unseren Erlebnissen berichten können. Von dem, wie wir am Boden lagen und Gott uns aufgerichtet hat. Von Zeugnissen. Ich wette, so viele können so wundervolle Wunder berichten. So geniale Wunder berichten, wie Gott gesegnet hat. Und das ist so schön zu sehen, dass wir eine Glaubensfamilie sind. Ich kenne viele von euch nicht, aber ich weiß, dass wenn du Jesus in deinem Herzen hast, bist du meine Familie. Dann darf ich auch nicht über dich richten und du nicht über mich. Und wir Christen müssen uns daran erinnern, uns nicht gegenseitig zu richten. Es geht auch so schnell heutzutage, wenn man im Internet, Social Media irgendwie unterwegs ist oder sowas, wie schnell verurteilt man andere Christen, wenn sie irgendwas falsch getan haben. Wir dürfen nicht hochmütig werden. Die Bibel sagt uns, jeder von uns wird erneuert. Und ja, der eine ist vielleicht weiter als der andere, aber wir sind alle in Christus. Seine Kinder sind in ihm. Von dem Vers, von dem ich schon so häufig geredet habe, möchte ich jetzt auch mal vorlesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Genau so ist es. Das Alte ist vergangen. Und da bleibt es auch. Das Neue Testament sagt, Gott wirft unsere Sünden in das tiefste Meer. Also es ist weg. Und Gott wird uns niemals vorhalten. Schau mal, damals, weißt du noch, als du das und das gemacht hast? Überhaupt nicht. Und dieses haltet euch dafür oder zählt euch dazu, bedeutet nicht, tu mal so, als ob du dazu gehörst zu seiner Familie. Und tu mal so, als ob du sein Kind wärst. Nein, das ist Fakt. Das ist deine Identität, so wie Gott es für dich wollte. In diesem Vers steht, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieses Wort siehe wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen immer wieder gebraucht und das hat eine bestimmte Bedeutung. Und zwar möchte der Schreiber, in dem Fall Paulus, etwas ganz deutlich betonen. Nachdem, ja, wenn das Wort siehe irgendwo steht und die Aussage, die darauf folgt, soll eine besondere Betonung erlangen durch diesen Begriff. Er sagt hier, siehe, also schau besonders hin, konzentriere dich darauf, etwas Neues ist geworden. Und auch wenn noch vieles vom alten Leben da ist, was noch nicht abgeschlossen ist, siehe, die neue Identität ist da. Und jetzt geht es los, nimm Jesus mit, im selben Boot, zeig ihm, was aufgeräumt werden muss. Frag ihn, was aufgeräumt werden muss. Und ihr macht es gemeinsam. In Kolosser 3, Vers 9 und 10, da steht genau das. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Also hier, alter Mensch ausgezogen, neuer Mensch angezogen, der erneuert wird. Und dieses erneuert wird, das ist ein Begriff, der einen Prozess beschreibt. Er wird erneuert. Solange wir auf dieser Erde wandeln, wird er erneuert, dieser neue Mensch. Und dann bin ich mir bewusst und ganz davon überzeugt, wenn ich mir meiner Identität in Jesus bewusst bin, dann kann er durch meinen Körper, durch meine Taten, durch meine Werke groß gemacht werden. Von Mündern, die von ihm erzählen, durch Hände, die ganz praktisch sein Reich bauen, von Augen, die sich mit Tränen füllen, wenn wir mit anderen mitweinen, durch Schultern, die die Lasten der anderen mittragen, durch Knie, die gebeugt werden im Gebet für andere, durch die freudige Hingabe unseres ganzen Lebens, auch wenn unser Leben bedroht wird. Identität in Jesus auszuleben, bedeutet es ganzheitlich zu tun. All dem, was wir bekommen. Eine neue Identität, diese in Jesus anzunehmen und sich dieser auch sicher zu sein. Gott ist ein Gott, der uns Sicherheit geben möchte. Sei dir deiner Identität in Jesus bewusst. Wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann kann es nicht sein, dass du ein heilbar Christ bist, genauso wenig wie es eine halbe Schwangere gibt. Aber ich habe so viele Baustellen. Ja, und wer denn nicht? Wer hat sie denn nicht? Jeder hat Baustellen im Glaubensleben. Und wenn jemand sagt, er hat sie nicht, dann ist er nicht ehrlich oder hochmütig. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Verstecke ich mich in meinem Kämmerlein und werde hoffnungslos und sage, so ein wie mich kann Gott doch gar nicht lieben? Das sagt die Bibel doch nicht. Für dich alleine wäre Jesus sogar ans Kreuz gegangen. Nur für dich. Jetzt müssen wir uns bewusst sein, welchen Wert wir für ihn haben. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz für uns. Und in Kolosser 1, Vers 13 steht, wir sind jetzt schon versetzt von der alten in die neue Identität in Jesus. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich auch mir, dass wir uns dessen bewusst sind, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Auch wenn wir in Situationen kommen, in denen wir wieder fallen, aufs Kreuz zu schauen und uns daran zu erinnern, was Jesus für dich und mich getan hat. Nicht zu verzweifeln in der heutigen Welt, sondern eine Lichtquelle zu sein. Ja, seid das Licht der Welt. Zu leuchten in dem Umfeld, wo es so dunkel ist. Wer soll es denn sonst tun, wenn wir Christen es nicht machen? Wer soll Hoffnung geben in einer hoffnungslosen Welt, wenn es nicht die Nachfolger Jesu machen? Das ist unser Auftrag. Trost zu spenden, Hoffnung zu spenden, Licht zu sein, Zeugnis zu sein. Den Leuten klar zu machen, nicht nur mit dem, was wir sagen, sondern dem, wie wir leben. Dass wir Kinder Gottes sind, dass wir uns so sicher sind. Weil wir unsere Identität in Jesus haben. Amen. Amen. Ja, ich würde nochmal beten, dass wir noch einmal aufstehen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns all das gibst, was wir brauchen. Vergib uns, wenn wir verzagen, wenn wir wieder fallen, wenn wir stolpern. Ich bitte dich, Jesus, befreie du uns von Sünde, befreie du uns davon, nicht zu verstehen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Bitte richte uns auf in Phasen, die wirklich zermürbend sind, wo wir zweifeln, wo wir uns unsicher sind. Dass wir uns an dir orientieren, Jesus, dass wir aufs Kreuz schauen, dass du unser Herr bist. Ich bitte dich, dass du uns segnest, unser Herz froh werden lässt in dir, Jesus. Amen. Gottes Segen euch.